Hallo, hier ist der TJ und ich darf hier etwas zum Advent-Podcast beisteuern. Es handelt sich um eine Adventsgeschichte, sie heißt Paul und ja, sie hat ein wenig Geocaching-Content, doch hört selbst. Paul ist besinnlich geworden. Schließlich ist bald Weihnachten. All die letzten Jahre hat Paul keinen Adventskranz oder Weihnachtsbaum gebraucht. Warum auch? Er ist schließlich kein Baummörder aus Tradition. Tannen töten fürs Fest? Das ist alles nur Kommerz, pflegte er jedem zu sagen, der es hören oder auch nicht hören wollte. Genauso wie der Valentinsblumen-Unsinn. Dieses Jahr ist alles anders. Paul hat seine Drei-Zimmer-Wohnung weihnachtlich dekoriert. Auf dem Wohnzimmertisch stehen 4 Adventskranzkerzen in der Verkaufspackung. Das Zellophan hat er abgemacht, aber der Karton ist noch darum. Der hält sie schön zusammen. Dazu hat er neulich aus dem Wald ein paar Fichtenzweige mitgebracht, die Baumrücker liegen gelassen haben. Die hat er schön herumdrapiert. Die Krönung des Ganzen bildet eine große rote Schleife, die er aufgehoben hatte. Sie zierte einst sein Geburtstagsgeschenk damals, als er noch Geschenke bekam. Paul gefällt sein Werk. Etwas Kunstschnee fehlt noch, denkt er, geht in die Küche und holt den Puderzuckerstreuer. Minuten später betrachtet er das gezuckerte Gesamtensemble und nickt zufrieden. Dann bringt er den Puderzuckerstreuer zurück in die Küche und eine Flasche Rotwein mit in die gute Stube. Es ist ein teurer 20-10er Dornfelder für 3,96 die Flasche, nicht das billige Zeug für 2,55 aus dem Angebot. Damit der Wein atmen kann, schraubt Paul umsichtig die Flasche auf. Überhaupt findet Paul Schraubverschlüsse an Weinflaschen praktisch. Man kann sie wieder verschließen und benötigt keinen Korkenzieher. Außerdem müssen keine Korkeichen mehr für die Korken sterben. Während der Wein nun atmet, holt sich Paul ein Glas aus der Vitrine. Er hat zwar keine Weingläser, aber als Pilztrinker weiß er sich zu helfen, obwohl er Bier in der Regel aus der Flasche trinkt. Er pustet den Staub aus dem Glas, füllt es bis zum Eichstrich und zündet die erste Kerze seines Adventsensembles an. Dann löscht er das Licht und setzt sich in seinen Lieblingssessel. Paul schließt die Augen und atmet durch. Er riecht das Tannengrün und den Schwefel des Streichholzes. Auch glaubt er, einen Hauch von Wein wahrzunehmen. Dann öffnet er die Augen. Der flackernde Kerzenschein durchdringt den Wein im Glas und verleiht dem Werbeschriftzug eine festtägliche Note. Glücklich nimmt Paul das Glas unter die Nase, schließt erneut die Augen und atmet tief ein. Der blumige Geruch des Dornfelder flutet seine Rezeptoren einmal, zweimal, und dann nimmt er einen großen Schluck. Sorgsam achtet Paul darauf, dass der Wein auch die entlegensten Winkel seiner Mundhöhle benetzt. Er will ihn vollends kosten, in seiner Gänze erfassen, und so spitzt Paul die Lippen und saugt Luft ein. Es blubbert in seinem Mund, ungeahnte Geschmacksnuancen werden frei, und während er sich dem geschmacklichen Höhepunkt nähert, verirrt sich ein kleines Tröpfchen Wein in seine Luftröhre und löst eine heftige Hustenattacke aus. Prustend ergießt sich der Wein über den Tisch, die Kerzen, den Karton und das Grün. Paul ringt nach Luft und hustet weiter, und während die Kerze erlischt und sich Wein und Puderzucker auf dem frischen Grün vereinen, verteilt Paul, vom Hustenkrampf geschüttelt, fast den ganzen verbliebenen Inhalt des Glases im dunklen Wohnzimmer. Paul ist besinnlich geworden. Schließlich ist bald Weihnachten. All die letzten Jahre hat Paul keinen Adventskranz oder Weihnachtsbaum benötigt. »Jetzt weiß ich warum«, sagt er sich, während er das Wohnzimmer putzt. Die Kerzen hat er abgewischt und in den Schrank geräumt. Die sind noch gut, und die rote Schleife liegt dabei. Die Rotweinflecken fallen farblich kaum auf. Das Glas ist glücklicherweise nicht kaputt gegangen und steht gespült in der Vitrine. Alles andere hat er weggeworfen, bis auf den Wein. Der hat einen Schraubverschluss und den trinkt er aus der Flasche, gleich, wenn er mit dem Putzen fertig ist. Seitdem mag Paul die besinnliche Zeit noch weniger. Außerdem hat sein Lieblingssessel jetzt Flecken. Rotweinflecken, die zuerst rot waren und nun blau sind. Warum auch immer. So sitzt Paul nun in seinem befleckten Lieblingssessel und drückt die Programmtaste seiner Fernbedienung. Programm um Programm schaltet er weiter, bis plötzlich sein alter Röhrenfernseher einen Ausschnitt aus einem Wald zeigt. Dort verharrt er. Erkennen blitzt in seinen Augen auf, es ist der Auenwald, sein geliebter Auenwald. Paul liebt diesen Wald, er geht dort gern spazieren, riecht die Luft, mag den Geruch nach Tannengrün oder nassem Moos, weshalb er Irish Moos, auch Old Spice, vorzieht. Früher, als er noch geraucht hat, deodorierte er sich mit Tabak Original, aber das ist lange vorbei. Als er seinen Job als Jagdaufseher verloren hatte, konnte er sich die Qualmerei nicht mehr leisten. Paul schaut auf den Fernseher, sieht, wie die herbstlichen Morgensonnenstrahlen wie Nadeln durch die Wipfel stechen und auf den dunstigen Waldboden deuten. Er kann das Laub förmlich riechen, hört das Plätschern des Bachs und das Gezwitscher der Vögel. Paul neigt sich nach vorn, der Mattscheibe entgegen, um dem Wald näher zu sein, als plötzlich eine Person durchs Bild läuft. Verärgert lehnt Paul sich zurück und sieht eine Gestalt in seinem Wald.
»Das hätte der Kamerafuzzi doch merken müssen«, denkt Paul.
Stundenlang hätte er sich in seinem Revier verlieren, es ansehen können, aber doch nicht diese Type da.
»Was hat der da überhaupt in der Hand?«
Paul stellt den Fernseher lauter und hört. »Immer dem Pfeil nach und dann ist man irgendwann an der Dose.« Die Type starrt dabei auf ein Gerät in seiner Hand, während die Kamera seinen Schritten folgt. Er stapft durch das Laub hinein ins Dickicht, knickt Äste ab und kommt an einer Wurzel zum Stehen.
»Hier muss es sein!«
Und während sich Paul fragt, was da sein soll, warum der Depp schwafelnd durch seinen Ilex latscht, anstatt auf dem Weg zu bleiben, zieht die Type Handschuhe an und beginnt zwischen den Wurzeln des Baumstumpfes zu wühlen. Jahrzehntealtes Moos verliert den Kontakt zum Stamm. Paul spürt den Drang, sich gerade richtig aufzuregen, als der Mensch im Fernseher eine Dose zwischen den Wurzeln hervorholt.
»Und das ist der Cash. Da ist ein Logbuch drin und...«
Er erzählt weiter, doch Paul hört nicht zu.
»Gibt es schon über 100.000 in Deutschland und viele davon kann man nur nachts finden, mit starken Taschenlampen.«
Ungläubig starrt Paul auf den Fernseher.
»Was? 100.000-fach Müll im Wald? In seinem geliebten Wald? Spinnen die? Trampeln alles platt, wühlen die Quartiere der Amphibien durch und rennen nachts mit starken Lampen durch die Dickung?«
Paul kann es nicht glauben.
»Geocaching«, hat der im Fernseher gesagt, »und Hunderttausende!«
»Na warte, Bürschchen, den Zahn ziehe ich dir«, murmelt Paul vor sich hin und geht in sein Jagdzimmer.
Als Paul wieder herauskommt, ist er grün gekleidet. Grüne Hose, Jagdhemd, einen grünen Wollpolunder mit Zopfmuster und seine grüne Lodenjacke. Um den Hals hängt sein Nachtglas und in der Tasche steckt seine Taschenlampe. Im Vorbeigehen greift er seinen Hut, tritt hinaus in die Nacht und schließt sorgfältig die Haustür ab. Es wird bald schneien, denkt er sich, als er auf den Wanderweg abbiegt. Die Leute haben ihre Fenster und Vorgärten geschmückt, ein paar Spinner sogar das ganze Haus.
Blaue LED-Kaltlichtketten, wie sieht das aus?
Paul riecht den Wald. Er kennt hier jeden Pfad und jeden Baum. Die Hälfte der Hochsitze hat er selber gebaut und von dort so manche Sau erlegt. So eine Rotte kann den Wald schon ordentlich umgraben, genau wie die angrenzenden Felder. Wie viele Löcher hat er zugeschaufelt um des lieben Friedens willen? Paul weiß es nicht. Es müssen Tausende gewesen sein, aber wenn er abends auf dem Hochsitz saß und die Schweine ihm vor die Flinte liefen, da hatte er seine Revanche. Eine wohlschmeckende Revanche, wie er findet. Paul steigt die Leiter zur Kanzel hinauf und setzt sich hin. Dort harrt er der Dinge, die da kommen. Die Kirchturmuhr verkündet 9 Schläge. Paul genießt die Nacht. Vor 3 Tagen war Vollmond, darum ist es noch hell. Das Laub ist gefallen, die Temperaturen liegen bei 4 Grad. Eben ist eine Rotte Schwarzkittel vorbeigezogen. Er atmet tief und gleichmäßig. Er liebt diesen Geruch. Doch langsam beginnt er zu frösteln. Noch ein Viertelstündchen, denkt er sich. Doch bevor er den Gedanken zu Ende denken kann, nimmt er ein Leuchten am Waldrand wahr. Paul hebt sein Nachtglas und späht hindurch. Er sieht ein paar Schatten mit Lampen, auch glaubt er Stimmen zu hören. Plötzlich wird der Jäger geblendet, ein enormer Scheinwerfer blendet in der Gruppe auf und flutet den Wald mit grellem Licht. Geraschel im Unterholz, der Strahler geht aus. Die armen Rehe, denkt sich Paul, während er blaue Punkte sieht. Welch ein Idiot macht hier in der Nacht so viel Licht? Das sind bestimmt diese Geocatcher, verschrecken das Wild. Erneut setzt er das Fernglas an. Die Gestalten wuseln im Taschenlampenschein an einer Stelle herum. Etwas Genaues kann Paul nicht erkennen. Nach einer gefühlten Viertelstunde ziehen sie von dannen. Paul wartet noch 5 Minuten, dann verlässt er die Kanzel. 10 Minuten später ist er dort, wo eben noch taschenlampiges Treiben herrschte. Paul schaltet seine Taschenlampe ein. Was er sieht, erfreut ihn nicht. Wurzeln sind zertreten, der Waldboden ist aufgewühlt. Der Strahl der Taschenlampe verharrt auf dem Stumpf einer ehemals mächtigen Eiche. Sie trägt keine Rinde mehr und auch kein Moos. »Sollte es möglich sein«, murmelt er und geht die wenigen Schritte. Rindenstücke liegen unter der Wurzel und ein kleiner roter Reflektor ist am Rand angeheftet. Paul bückt sich, nimmt die Rinden weg und dort liegt sie, eine Dose, ähnlich wie im Fernsehen. Er öffnet sie und findet Puzzlestückchen sowie einen Zettel. Bla bla bla, Teil eines Spiels, nicht entfernen. Von wegen nicht entfernen. Verärgert steckt er die Dose ein und macht sich auf den Heimweg. Paul nimmt sich vor, fortan diese Stelle im Auge zu behalten. Es ist Mittwoch und Paul dreht seine Runde. Seit er die Dose gefunden hat, geht er jeden Mittwoch und jeden Sonntag nachmittags dort vorbei. 3 Wochen lang ist nichts passiert, wenn man davon absieht, dass es im größeren Umfeld um besagte Wurzel herum aussieht, als hätten die Sauen gewühlt. Nur waren es keine Sauen gewesen. Als Paul am Eichenstumpf ankommt, fällt ihm sofort auf, dass etwas anders ist. Äste und Laub, ein Haufen. Paul schaut nach und tatsächlich, dort liegt eine neue Dose. Der Inhalt ist der gleiche wie der jener Dose, die er kürzlich mitnahm. Paul beschließt, auch diese Dose mitzunehmen. Doch gerade als er sie in seine Tasche stecken will, kommt ihm ein Gedanke. Er sinniert kurz, legt die Dose zurück und tarnt sie wieder mit Ästen und Laub. Er hat es plötzlich eilig, nach Hause zu kommen. Daheim angekommen, öffnet Paul die Luke zum Speicher und zieht die Leiter herunter. Irgendwo dort oben zwischen allerhand Krimskrams, der sich über die Jahre angesammelt hat, muss es sein. Wenn es auch der Grund für seine Entlassung gewesen ist, Paul wirft nichts weg, was man eventuell noch einmal brauchen kann. Außerdem war es eine Überreaktion damals. Nur wegen des blöden Köters hatte er seinen Job verloren. Hätte die dumme Kuh das Drecksvieh nicht frei laufen lassen, wäre gar nichts passiert, murmelt er. Paul bemerkt, wie sein Adrenalinspiegel steigt. 7 Füchse und 4 Marder hatte er im Lauf der Zeit gefangen. Wunderschöne Felle. Und dann talpste der Köter rein, erinnert sich Paul, als er endlich fündig wird. Es hat Flugrost angesetzt, aber mit etwas Knochenöl wird es wie neu, denkt er. Paul steigt vom Dachboden herunter, schiebt die Leiter hoch und schließt die Luke. Dann nimmt er sein Relikt aus alten Tagen, holt die Geocaching-Dose und begibt sich in sein Jagdzimmer. Das Jagdzimmer ist Pauls Heiligtum. Hier hängen seine Trophäen, Geweihe, Zähne unzähliger Keiler, sorgsam auf Brettchen drapiert, ausgestopfte Marder, Dachse, Füchse. Platz ist rar an den Wänden. Das Mobiliar ist schlicht. Es besteht aus einem Tisch mit einem Stuhl, einem Polstersessel, einem Sideboard, dem Kleiderschrank und dem leeren Waffentresor. Für mehr ist kein Platz. Paul nimmt eine alte fleckige Decke aus dem Sideboard, dazu etwas Stahlwolle und das Knochenöl. Die Decke breitet er sorgsam auf dem Tisch aus, es soll schließlich keine Kratzer geben. Dann beginnt er mit der Reinigung. 1 Stunde später betrachtet Paul kritisch sein Werk. Der Flugrost ist verschwunden und das ganze Teil glänzt wie eine Speckschwarte. Außerdem ist es gängig. Da hakt nichts und quietscht nichts. Perfekt. Ja, wäre der Köter damals nicht reingelaufen, denkt Paul, dann wäre er wohl heute noch Jagdaufseher. Rausgeworfen wegen unsachgemäßer Fallenjagd. Paul bohrt 2 Löcher in den Boden der Dose und rödelt sie mit etwas Draht am Abzugsbecher fest. Normalerweise wird hier ein Ei befestigt, Marder lieben Eier, und wenn sie dran rütern, schnapp, Schicht im Schacht. Ein Lächeln umspielt Pauls Mundwinkel, als er das Jagdzimmer verlässt. Er freut sich auf den kommenden Tag. Das Jagdfieber hat ihn erfasst, wie in alten Zeiten. Am Donnerstag steht Paul sehr früh auf. Alles, was er benötigt, hat er in eine große Tasche gepackt. Mit dieser verlässt er voller Tatendrang noch vor dem Frühstück das Haus. Pauls Schulter schmerzt, als er an der Eichenwurzel ankommt. Er hatte ganz vergessen, wie schwer das Eisen doch ist. Hinzu kommt der Spanner. Nur Idioten spannen ein Eiabzugseisen ohne Spanner. Ein Bekannter hat es mal versucht, es hat ihn einen Finger gekostet. Selbst schuld, denkt Paul und spannt die Feder. Dann legt er den Sicherungsbolzen vor. Paul gibt sich an den Haufen aus Laub und Ästen, der die neue Dose bedeckt. Sorgsam räumt er alles weg. Er benötigt Platz. Dann drapiert er die Falle so, dass die Bügel ungehindert zuschnappen können. Anschließend tarnt er die Falle mit Laub und kurzen Ästen und dreht zu guter Letzt den Sicherheitsbolzen weg. Wer jetzt an der Dose zieht, wird eine Überraschung erleben, denkt Paul. Die Saison ist eröffnet. Ein fröhliches Halali pfeifend macht Paul sich auf den Heimweg. Das Frühstück hat er sich verdient. Den ganzen Tag über spürt Paul dieses Kribbeln, das er schon so lange nicht mehr gespürt und unbewusst vermisst hat. Ein Quäntchen Aufregung gepaart mit Vorfreude. Er kann nicht erwarten, dass der Abend naht, und als es endlich soweit ist, begibt er sich in sein Jagdzimmer. Als Paul wieder herauskommt, ist er grün gekleidet. Grüne Hose, Jagdhemd, einen grünen Wollpolunder mit Zopfmuster und seine grüne Lodenjacke. Um den Hals hängt sein Nachtglas und in der Tasche steckt seine Taschenlampe. Im Vorbeigehen greift er seinen Hut, tritt hinaus in die Nacht und schließt sorgfältig die Haustür ab. Erneut pfeift er ein Halali und der Weg kommt ihm heute deutlich kürzer vor. Am Hochsitz angekommen, steigt er flink die Leiter hinauf und nimmt in der Kanzel Platz, harrend der Dinge, die da kommen werden, während die Dämmerung hereinbricht. Gut eine Stunde ist vergangen, als Paul einen Lichtschein wahrnimmt. Erneut überkommt ihn die Aufregung. Gleich ist es soweit, denkt er, kommt nur, er setzt das Nachtglas an und späht hinaus in die Nacht. Sekunden später die Enttäuschung. Es war eine Stöcklerin. Nordic Walking nennen die das und latschen mit Skistöcken durch den Wald. Klack, klack, klack. Das sind genau solche Wildverschrecker. Am schlimmsten ist es, wenn sie im Rudel auftreten. Das ist Lärm ohne Ende. Da kommt man sich vor wie im Steinbruch. Pauls Vorfreude ist verschwunden. Heute ist nicht sein Tag und nach weiteren 2 Stunden tritt er den Heimweg an. Auch ist Freitag nicht Pauls Tag. Pünktlich zum Einbruch der Dämmerung hat Paul seinen Hochsitz besetzt und gute 4 Stunden ausgeharrt, doch nichts ist passiert. Gar nichts. Und so sitzt Paul auch am Samstagabend wieder auf der Kanzel und wartet. Samstag ist abends deutlich mehr los. Jogger, Stöckler und Gassigänger laufen in Scharen durch den Wald und auch Reiter und Radfahrer sind ungebetene Gäste. Gerade die Radfahrer hat Paul gefressen. Wenn die wenigstens auf den Wegen bleiben würden, aber nein, die müssen auch noch querwald einfahren. Sobald die einen noch so kleinen Pfad erblicken, muss der auch befahren werden. Überall findet er die Abdrücke der Stollenreifen. Letztes Jahr hat so einer ein Reh aufgescheucht, oben an der Nordspitze des Reviers nahe der Landstraße. Das ist dann auf die Straße gelaufen und wurde vom Auto erwischt. Es war eine Ricke und das Kitz hat man eine Woche später gefunden. Das hat Paul unglaublich wütend gemacht. Da oben gab es einen eingefahrenen Pfad mit genau diesen Stollenabdrücken. Die Wurzeln der Bäume waren im Bereich des Pfades quasi blank. So oft fahren die daher. Ach nein, fuhren, verbessert er sich und grinst. Paul hat ein paar Nägel in die Wurzeln geschlagen, nicht tief, und sie dann abgekniffen, sodass sie knapp 1 Zentimeter herausguckten. Eine Woche später konnte jeder in der Zeitung lesen, wie gefährlich es ist, fernab der Wege Rad zu fahren. Ein Radfahrer ist gestürzt und hat sich den Arm gebrochen. Unbekannte hätten Nägel in den Waldboden geschlagen und so vorsätzlich die Reifen des Fahrrads zerstört. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei riet dringend davon ab, den Wald fernab der Hauptwege zu befahren. Seitdem, Paul stoppt jäh seinen Gedankengang und setzt das Nachtglas an. Taschenlampen. Fortuna scheint ihm heute hold zu sein, denn sie steuern geradewegs auf seine Überraschung zu. Der Waldweg ist eigentlich ganz gut befahrbar. Dennoch dauert es eine gute Dreiviertelstunde, bis die Polizei vor Ort war. Es hatte eine heillose Aufregung gegeben, zumindest soweit Paul es durch das Fernglas erkennen konnte. Jetzt standen sie alle um die Wurzel herum, die Polizei, die Geocacher, und es scheint sich ein weiteres Fahrzeug zu nähern. Minuten später entpuppt es sich als der Geländewagen des Revierförsters. Kein Krankenwagen. Es dauerte eine weitere Stunde, bis sich der Wald geleert hat. Paul hat geduldig abgewartet und das ganze Geschehen via Fernglas in sich aufgesogen. Er hält es vor Spannung kaum noch aus und so beeilt er sich, um den Platz in Augenschein zu nehmen. Dort angekommen wird er jäh enttäuscht. Dort ist nichts zu erkennen. Die Falle ist weg und die Dose auch. Die Stelle, wo er sie platziert hatte, war lediglich aufgewühlt. Hier ist nichts mehr zu holen, denkt Paul und geht nach Hause. Am Montagmorgen kann Paul es nicht erwarten, die Zeitung zu lesen. Er hat einen Kaffee gekocht und sich mit dem Rührei beeilt. Toast gibt es dazu und die Zeitung. Erwartungsvoll schlägt er den Lokalteil auf. Ah, da steht es. Ein halbseitiger Artikel mit Foto in Farbe. Herrlich. Paul schiebt sich genüsslich eine große Gabel Rührei in den Mund und beginnt zu lesen. Geocaching, bla bla bla, Satelliten, bla, nächtliche Schatzsuche, bla bla bla, ah, endlich. Doch die Jugendlichen erlebten eine böse Überraschung. Glücklicherweise benutzten sie einen Ast, um nach der Dose zu stochern. Als er die Dose berührte, schnappte das Tellereisen unvermutet zu. Die Jungen hatten sich gehörig erschreckt. Geistesgegenwärtig riefen sie telefonisch die Polizei. Diese verständigte vor Ort den Jagdschutz. Die heimtückische Falle wäre geeignet gewesen, schwerste Verletzungen an den Extremitäten hervorzurufen. Die Staatsanwaltschaft geht von Vorsatz aus niedrigen Beweggründen aus. Das Waldgebiet hatte schon vor einem Jahr für Schlagzeilen gesorgt, als ein heimtückischer Anschlag auf Mountainbiker verübt wurde. Von der Ausübung der satellitengestützten Schatzsuche sollten bis zur Aufklärung dieser Gegend abgesehen werden. Es sei nicht auszuschließen, dass sich weitere Fangeisen im Wald befinden. Niedrige Beweggründe. Pah! Umweltschutz und Wildschutz sind keine niedrigen Beweggründe, murrt Paul und beißt in seinen Toast. Zumindest ist jetzt Ruhe im Wald. Die trauen sich nicht mehr, denkt Paul. Ziel erreicht, Klappe zu, Affe tot. Nur der Verlust der Falle ärgert ihn doch. Für ein höheres Ziel muss man manchmal Opfer bringen. 2 Tage später wird Paul verhaftet. Offensichtlich hat sich jemand an die Fallengeschichte von damals erinnert und die Polizei stellte daraufhin eine Übereinstimmung des Fallentyps fest. Bei der Hausdurchsuchung fand man die Dose, die er mitgenommen hatte, und stellte außerdem das Knochenöl sicher. Paul wird nun eine Weile seinen Wald nicht mehr sehen können. Soweit zu Paul. Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne, besinnliche und vor allen Dingen gesunde Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiederhören.